Im Jahr des 275. Jubiläums der Göttinger Universität befasst sich die Ringvorlesung mit der Geschichte der Georgia Augusta und wirft auch einen Blick in die Zukunft. Am 12. Juni sprach der Göttinger Literaturwissenschaftler Heinrich Detering über die Zukunft der Literaturwissenschaft.
Herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren, mein Onkel Horst hat mich oft gefragt, schon seit ich in früher Jugend erkennen ließ, dass es mich in die Literatur zöge, warum ich etwas so Fruchtloses studieren, betreiben, zu meinem Lebensinhalt machen wolle. Sein wiederkehrender Ausdruck war, die Leute sind doch alle tot und vermodert. Mein Onkel ist Ingenieur und ein sehr lieber Onkel obendrein. Aber diese Frage hat mich nicht in Ruhe gelassen und eigentlich antworte ich heute Abend auf diese Frage. Der Vortrag trägt deshalb den Titel »Das Gespräch mit den Toten« und Hermeneutik und Philologie im Untertitel. Wie es den Anforderungen dieser Ringvorlesung entspricht, werde ich mich zunächst durch eine gewisse Durststrecke theoretischer und methodischer Überlegungen zu meinem Fach, jedenfalls aus meiner subjektiven Forschperspektive, äußern, denn das ganze Fach der Literaturwissenschaften wird niemand darstellen zu können, überhaupt sich anschicken. Also spreche ich über meine subjektive Perspektive und gebe Rechenschaft vor meinem Onkel und Ihnen darüber, was ich tue und warum ich tue, was ich tue. In einem etwas kürzeren zweiten Teil werde ich dann ein paar praktische Aspekte einbeziehen. Wenn Ihnen das Theoretische zu trocken ist, gedulden Sie sich, und wenn der praktische Teil beginnt, dann ist es auch fast schon fertig. Das Gespräch mit den Toten über Hermeneutik und Philologie. Vielleicht ist das Erstaunlichste an der literaturwissenschaftlichen Hermeneutik die Zahl und Intensität der Angriffe, die sie überlebt hat. Hätte es einer gleichsam experimentellen Bestätigung der These bedurft, dass das reflektierte, regelgeleitete Verstehen individueller Texte ein elementares Bedürfnis des menschlichen Umgangs mit sprachlichen Kunstwerken sei, hätte es eines solchen Experiments bedurft, dann wären diese fortwährenden Ersetzungs-, Annullierungs-, Erledigungsversuche dieses Experiment gewesen. Immer wieder scheint es geradezu, als mache sich die Praxis der Hermeneutik, die Hermeneutik als Praxis, inmitten ihrer Angreifer selbst geltend. Als beweise sich ihre Unhintergehbarkeit gerade dort am nachdrücklichsten, wo sie am entschiedensten bestritten wurde. Die antihermeneutischen Gegenentwürfe in den Literaturwissenschaften der letzten, sagen wir, 30 Jahre, bieten dafür drastische Beispiele. So haben etwa alle ungeheuren Anstrengungen poststrukturalistischer Dezentrierung in ihren unterschiedlichen Varianten von Jacques Derrida bis Paul de Man, vom frühen Lacan bis zum späten Roland Barthes, keineswegs verhindern können, dass die kanonischen Texte eben dieses Poststrukturalismus unter seinen Anhängern eine durchaus zentrierende Hermeneutik, eine Bedeutungsschichten subtil differenzierende, hierarchisierende, interpretierende Hermeneutik freigesetzt haben. Eine Hermeneutik, deren praktisches Verfahren ihren theoretischen Behauptungen zuwiderlaufen. Wenn man liest, wie meine Erfurter Kollegin Bettine Menke in einem Einführungshandbuch für junge Literaturwissenschaftler die Theorien Jacques Derridas möglichst verständlich macht, sie möglichst eindeutig, anschaulich und nachvollziehbar erläutert, dann muss man sich um die Zukunft der Hermeneutik eigentlich keine Sorgen machen. Wie hier, so erweisen sich die meisten Einführungen in die Praxis dekonstruktivistischer Lektüre bei Lichte besehen als mehr oder weniger offene Hermeneutiken ihrer kanonischen Texte. Was, bei Lichte besehen, sollten sie auch anders sein? Jonathan Cullers mit Recht zum Klassiker gewordenes Einführungsbuch On Deconstruction von 1982 verwendet einige Mühe darauf, zu zeigen, wie man Derridas Satz »Every reading is a misreading« richtig liest. Der Leser muss gewarnt werden. Indem er diese Darstellung versteht, hat er ihren Gegenstand widerlegt. Andererseits aber, was von den poststrukturalistischen Infragestellungen aller Bedingungen der Möglichkeit von Verstehen ausging an Zweifeln und Beunruhigung, an Infragestellung unseres Faches, das ist mittlerweile so gründlich in die Selbstreflexion dieses Faches eingegangen, dass es sich als schwierig erweist, neuen Generationen von Studierenden die Hitzigkeit der geschlagenen Schlachten überhaupt noch verständlich zu machen. Vielleicht kann man erst im Rückblick aus unserer Zeit der kulturwissenschaftlichen und dann der kognitions- und biowissenschaftlichen Wendungen deutlich erkennen, wie nahe die beiden Seiten, die Anti-Hermeneutiker und die Hermeneutiker, einander mindestens insofern waren, als sie sich alle, wenn auch auf ganz unterschiedliche, ja gegensätzliche Weise, auf die Texte konzentrierten, weil sie alle sich konstruktiv oder dekonstruierend auf die Sprachlichkeit der sprachlichen Kunstwerke richteten, auf ihr Balancieren zwischen Sinn und Klang, zwischen Argument und Rhetorik, auf die kommunikative Beharrlichkeit der Texte, die auf uns zukommen. In nichts sind die beiden Zankhähne sich so einig gewesen wie in Le Plaisir du Texte. Von Dekonstruktion ist in vielen Varianten hermeneutischer Textanalyse jedenfalls eine gesteigerte Aufmerksamkeit geblieben für das, was nicht aufgeht, was nicht ganz ist. Eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die Würfe und Sprünge, die performativen Selbstwidersprüche, eine Sensibilität für die Textur der Texte. Auch im jüngeren, wenn auch längst nicht mehr jüngsten der vielen Turns, im Cultural Turn, ist der hermeneutische Versuch, den Toten eine Stimme zu geben, formuliert worden. Selbst mit den Kulturalisten bleiben wir Hermeneutiker uns einig und finden uns Seite an Seite, ja manchmal Arm in Arm, gegen neue Widersacher. Der hermeneutische Versuch, den Toten eine Stimme zu geben, ist von den ersten Sätzen des Buches an, das den Cultural Turn eröffnete, so leidenschaftlich formuliert worden, dass sich schon hier, von hier an, ebenso leicht kulturtheoretische Textanalysen eröffnen konnten, wie der vielberufene Weg weg von den Texten und hinein in die Kultur als Text. Hören Sie, was Stephen Greenblatt 1988 zu Beginn seines Buches Shakespearean Negotiations schrieb. Es sind eindrucksvolle Sätze und darum zitiere ich sie in Greenblatts leicht verständlichem Englisch. I began, schreibt er am Anfang, am Beginn seines Buches, I began with the desire to speak with the dead. If I never believed that the dead could hear me, and if I knew that the dead couldn't speak, I was nonetheless certain that I would recreate a conversation with them. It was true that I could only hear my own voice, but my own voice was the voice of the dead, for the dead had left textual traces of themselves, and those traces make themselves heard in the voices of the living. Stephen Greenblatt schließt dieses bemerkenswerte Vorwort mit der Bemerkung, jede dieser Textspuren, die die Toten der vergangenen Jahrhunderte hinterlassen haben, jede dieser Textspuren, even the most trivial, contains some fragments of lost life. Others seem uncannily full of the will to be heard. Der unheimliche Wille der Toten, mit uns, den noch Lebenden, ins Gespräch zu kommen. Von diesen Sätzen des Begründers der Cultural Poetics aus führen Wege zu einer Hermeneutik, die ihre Grundlagen neu bedenkt. Das will ich versuchen. Denn was ist gemeint mit dem Wunsch, die Stimmen der Toten in der literaturwissenschaftlichen Arbeit hörbar machen zu wollen? Was ist damit gemeint? Es heißt zunächst, die Stimmen zu identifizieren, die unidentifiziert mitreden in unserer eigenen Rede. Wenn Paul Valéry scherzhaft gesagt hat, ein Löwe sei zu 3/4 verdautes Lamm, dann kann man in Analogie dazu sagen, jeder gegenwärtige Schreiber oder Sprecher, jeder oder jede von uns, sei zu 3/4 verdaute sprachliche Tradition. Hermeneutik, wie Hans-Georg Gadamer sie im Gefolge Schleiermachers, Nietzsches, Heideggers bestimmt hat, diese Hermeneutik ist ein Gespräch. Das ist eine der Leitmetaphern von Gadamer selbst. Und diese Hermeneutik findet genau dann statt, wie Gadamer mit dem schönen Zitat von Hölderlin gesagt hat, wenn ein Gespräch wir sind. Diesem Leitbegriff Gespräch entsprechend werde ich im Folgenden immer wieder auch vom Sprechen und Hören reden, wo von Schreiben und Lesen die Rede sein könnte. Und ich bin mir bewusst, dass diese Übertragung eigentlich nach einer medientheoretischen Erklärung verlangt, für die mir zum Glück die Zeit fehlt. Ein Gespräch, das wir sind und in dem die Toten mitreden. Das soll also die Grundlage einer hermeneutischen Theorie sein. Gewiss gab es und gibt es Angriffe, Beseitigungs- oder Ersetzungsvorschläge, die sich nicht integrieren lassen in ein Textverstehen, das sich mit jedem dieser Angriffe selber weiter ausdifferenziert und sensibilisiert. Es gibt Angriffe, die wirklich von außen kommen und auf anderes zielen. Aber sie pflegen, wie die bloße Beobachtung der Experimentverläufe zeigt, in unserem experimentierfreudigen Fach, sie pflegen entweder wieder so folgenlos in der Tiefe der Fachgeschichte zu verschwinden, wie das mit Siegfried J. Schmidts monumental großartigem und Don Quixotesk vergeblichem Versuch geschehen ist, alle Hermeneutik vollständig zu ersetzen durch eine Sozialtheorie der Textpraktiken. Oder sie gehen eben doch ganz andere Wege und verschwinden einfach in einer anderen Weltgegend, wenn nicht in einem anderen Fach, beispielsweise in den Kognitionswissenschaften. Dann fragen sie etwa, sehr berechtigt, manchmal aufregend, nach den hirnphysiologischen Voraussetzungen eines einfühlenden Verstehens und versprechen uns, den bei ihren Texten daheim gebliebenen Hermeneutikern, die biologischen Voraussetzungen und Begleitumstände unserer Themen, die davon selbst eigentlich nicht verändert werden. Selbst so alte Gegner der Hermeneutik, wie die unterschiedlichen Formen strukturaler Textanalyse, bedenken Sie, was für ein Kampfbegriff das Schlagwort vom Strukturalismus in den 60er Jahren war. Selbst so alte Gegner sind schon längst mindestens in der Weise hermeneutisch integriert worden, dass sie das Verstehensinstrumentarium beträchtlich bereichert und verfeinert haben, dass also auch alte Schlagworte wie Interpretation, Emil Steiger, oder Textanalyse, Roland Barthes, nicht mehr als Gegensätze erscheinen müssen. Auch wer wissen will, wer in hermeneutischer Tradition wissen will, was ein Text in irgendeiner Weise bedeutet, muss doch auch Klarheit darüber gewinnen, wie dieser Text als Maschine zur Erzeugung von Bedeutung konstruiert ist. Und also die Strukturalisten fragen. Umgekehrt, auch wer sich nur für den Mechanismus der Textmaschinerie interessiert, wird irgendwann nicht mehr umhin können, weiter zu fragen nach den Bedeutungen, die sie erzeugt. Ähnliches ließe sich wohl auch von der Diskursanalyse und anderen neueren Weiterentwicklungen aus dem Strukturalismus heraussagen. In dem Maße, in dem die Hermeneutik andere Impulse aufgenommen hat und integriert hat, die zunächst gegen sie gerichtet waren, in diesem Maße hat sie freilich auch ihre eigene Gestalt gewandelt. Wer sie heute immer noch gleichsetzen wollte, und leider geschieht das manchmal in polemischer Absicht, wer die Hermeneutik heute immer noch gleichsetzen wollte mit der eher assoziativ als analytisch geleiteten, subjektiv gefühlsträchtigen, unkritisch der Überlieferung ergebenen, die sinnlichen Eigenschaften eines Sprachkunstwerks übergehenden, nur nach einer planen Botschaft fragenden Interpretation, einer Interpretation also, die das Kunstwerk im Vollzug seiner Deutung eigentlich zum Verschwinden brächte, Wer so dächte, wer so von der Hermeneutik redete, bliebe hinter ihrem gegenwärtigen Reflexionsstand weit zurück. Und schließlich, je rechtfertigungsbedürftiger gegenüber allen möglichen Versuchen der Textfixierung zu entkommen, der literaturwissenschaftliche Vorsatz wurde, sich eben doch beharrlich dem einzelnen Text zuzuwenden. Je einsamer die hermeneutische Neugier sich fühlen konnte zwischen den neuen großen Meistererzählungen der Biologie oder der Kulturwissenschaften, desto deutlicher hätte man eigentlich sehen können, dass Susan Sontags alte Forderung nach einer Erotik der Kunst, an Erotics of Art, keineswegs nur diesseits der Hermeneutik zu finden sein müsse, wie Hans-Ulrich Gumbrecht schrieb, sondern vielleicht doch in ihr selbst. In der Hermeneutik als der ganz und gar auf die Sprachlichkeit der sprachlichen Mitteilung gerichteten Lesepraxis. Auf die Hermeneutik als eine so bemerkenswert wandlungs- und lernfähige Verstehenskunst als Lesekunst. Und eine lernbare Kunst sollte ich hinzufügen, weil das Wort Kunst, seit Emil Steiger es in die Diskussion brachte, manchmal als eine Art Talentfrage gedeutet worden ist. Man kann das als einen Set von Techniken und Methoden sehr wohl lernen, bis jedenfalls zu einem sehr weit vorgeschobenen Punkt. Da deshalb die Selbstdefinition eines Literaturwissenschaftlers als Hermeneutiker, Onkel Horst, ich bin ein Hermeneutiker, da deshalb die Selbstdefinition eines Literaturwissenschaftlers als Hermeneutiker oft nicht viel mehr zu besagen scheint, als dass er sich eben lieber mit dem Verstehen einzelner Texte befasse, als mit analytischer Philosophie, Diskurs- oder Wissenschaftsgeschichte, Medienanalyse oder Neurophysiologie. Da das so ist, muss es umso mehr überraschen, dass seit ebenfalls etwa 30 Jahren ausgerechnet ein essentieller Bestandteil der traditionellen Hermeneutik sich immer wieder gegen seinen eigenen Ursprung ausgespielt sieht. Unter den literaturtheoretischen Konfrontationen, die wir in den letzten 30 Jahren reichlich erlebt haben, ist die überraschendste, vielleicht auch unsinnigste, diejenige zwischen der Hermeneutik und der Philologie. Mit Philologie meine ich im Folgenden die rekonstruierende Feststellung und Deutung der genauen Textgestalt, ihrer möglichen Fassungen, ihrer Entstehung, ihrer Überlieferung, ihrer Quellen. Diese Philologie ist mit der Hermeneutik, also dem reflexionsgeleiteten Verstehen dessen, was die Texte sagen, gemeinsam zur Welt gekommen, vor mehr als zwei Jahrtausenden. Und lange Zeit sind sie gemeinsam aufgewachsen. Erst in der Nachgeschichte von Friedrich Schlegels und Schleiermachers romantischer Hermeneutik sind sie allmählich auseinandergetreten, bis sie im 20. Jahrhundert zeitweise geradezu als Gegensätze erschienen. Modellhaft geschah das im Konflikt der 1970er Jahre zwischen den Konstanzer Nachfolgern Gadamers und der Göttinger philologischen Hermeneutik Albrecht Schönes. Harald Weinrich hat diesen Zwist in der Zeitschrift Merkur wörtlich eine Reformation der Literaturwissenschaft genannt, ein Reformationskrieg. Auch wenn dieser Konflikt mittlerweile schon annähernd eine Generation alt ist, lohnt es doch noch einmal an diese Urszene zu erinnern. Denn einige Grundzüge dessen, was damals verhandelt und umstritten worden ist, einiges davon ließe sich auch in neueren Auseinandersetzungen wie derjenigen um die New Philology oder um Gumbrechts Thesen in Die Macht der Philologie wiederfinden. Harald Weinrichs Metapher von der Reformation der Literaturwissenschaft bezieht sich, man kann nicht umhin es zu bemerken, auf Theologie und Kirchengeschichte. Sie traf als Metapher den Kern der Auseinandersetzung sehr genau, weil Weinrich im neuen Methodenkonflikt der Literaturwissenschaftler eine gewissermaßen weltliche Variante erkannte von katholischem und protestantischem Schrift- und Traditionsverständnis. Was hier gemeint ist, worauf auch Weinrich anspielt, das hat John Henry Newman im 19. Jahrhundert am anschaulichsten mit einem Vergleich illustriert. Manche Menschen, schreibt Newman, suchten einen Strom am liebsten dort auf, wo er noch als zwar sehr kleiner, aber reiner Quell sprudle. Andere liebten ihn dort, wo er durch fremde Zuflüsse am mächtigsten angereichert worden sei. Die ersten seien die Protestanten, die zweiten die Katholiken. Angewendet auf Weinrichs Vergleich, bezogen auf den Streit zwischen Jauss und Schöne, heißt das, die ersten sind die Philologen, die zweiten die Hermeneutiker. In der radikalen Rezeptionsästhetik, die Hans-Robert Jauss in Konstanz in seiner Polemik Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft verkündet hatte, in dieser radikalen Rezeptionsästhetik wurde die Bedeutung eines literarischen Textes den Hermeneutikern entzogen. Denn sie wurde für identisch erklärt mit der Summe aller seiner denkbaren und realen Lektüren. Wer nach der Bedeutung des Textes an sich frage, der, so meinte Jauss, erliege seiner hermeneutischen Naivität. Denn diese Bedeutung gebe es gar nicht. Sie sei niemals unabhängig von einer jeweiligen Lektüre eines jeweiligen Lesers zu haben. Die unentbehrliche kreative Mitwirkung am Zustandekommen des Textes durch den Leser hatte Jauss Konstanzer Mitstreiter Wolfgang Iser ja gerade nachgewiesen. Ohne Leser kein Text und keine Bedeutung. Beide, Iser und Jauss, standen damit erklärtermaßen auf den Schultern der erfolgreichsten Variante einer modernen Hermeneutik, eben jener, die Hans-Georg Gadamer in Wahrheit und Methode entfaltet hatte. Ausgehend von Nietzsches Perspektivismus und Heideggers Existenzphilosophie und mit weitreichenden Folgen für die Literaturwissenschaft. Wer das Verstehen eines sprachlichen Kunstwerks begreift als das Eintreten in ein, wie Gadamer das nannte, Überlieferungsgeschehen, das wohl oder übel auch das eigene Vorverständnis schon mitbestimmt hat, wer so denkt, der hat damit, so meint Weinrich, das Verhältnis von Text und Rezeption modelliert nach dem Modell von Schrift und Tradition in der katholischen Theologie. Wer dagegen Albrecht Schönes philologisch fundierte Modellstudien zum Verständnis komplexer Goethe-Texte zum Modell nahm, der, so fuhr Weinrich fort, der habe eine Reformation der Literaturwissenschaft vor Augen im strikten Sinne, eine Rückkehr nämlich zum lutherischen Prinzip des Sola Scriptura. Tatsächlich, ausdrücklich und wörtlich zitiert, gegen den Wahnsinn der Rezeptionsästhetik wies Schöne in seinen Textanalysen nach, dass 200 Jahre umfangreiche Rezeptionsgeschichte, etwa der goethischen Walpurgisnacht, über diesen Text selbst wenig mehr zutage gefördert hätten als der Herren eigenen Geist, in dem die Texte sich bespiegeln. Sexuelle Tabus, ideologische Fixierungen oder einfach Leserschlampigkeit hätten maßgebliche Eigenschaften der Dichtung verzerrt, ja verstellt. Die erste und wichtigste Aufgabe des Interpreten müsse es deshalb sein, das Verstellte und Verzerrte überhaupt erst wieder sichtbar zu machen, freizulegen, den Staub jenes Überlieferungsgeschehens von ihnen wegzublasen, das für Gadamer und seine Nachfolger doch an die Stelle der Interpretation treten sollte. So empfindlich diese vermeintliche Rephilologisierung unter diesem Schlagwort Rephilologisierung weithin aufgenommen wurde, so deutlich wurde doch auf den zweiten Blick, dass hier in Wirklichkeit gar nicht Hermeneutik gegen Philologie stand, wie wäre das auch möglich gewesen, sondern vielmehr eine Variante der Hermeneutik gegen eine andere. Nicht allein das Bemühen um ein angemessenes Verstehen der sprachlichen Kunstwerke war ihnen gemeinsam, nicht nur die Frage nach Beschaffenheit und Grenzen eines solchen Verstehens, sondern auch das Bewusstsein, auch das war ihnen gemeinsam, das Bewusstsein, dass es sich bei einem noch so großen Verlangen nach objektiven Aussagen über einen Text doch niemals ohne Anteilnahme, ohne Involviertheit des lesenden Subjekts vollziehen könne. Dass also dem hermeneutischen Zirkel oder der gleichnamigen Spirale nicht zu entkommen sei. Eine philologisch begründete Textlektüre, die nicht nur ihrer hermeneutischen Herkunft bewusst bleibt, sondern auch ihrer hermeneutischen Begründung, wird sich nicht verlieren in einer ziel- und interesselosen Detailaddition von lauter Texteigenschaften, mit denen dann niemand weiter etwas anfangen mag. Denn die wäre nicht nur sinnlos, sie wäre nicht einmal möglich. wo die vielbeschworene Andacht zum Kleinen, zum Selbstzweck wird, da wird sie genauso steril, so ergebnislos, so monologisch wie der von Walter Benjamin beklagte geile Drang ins große Ganze. Denn ohne eine vorgreifende Vorstellung, einen Entwurf eines möglichen Ganzen, eines denkbaren Textsinns, einer Erwartung an den Text, ohne ein solches Vorurteil, wäre ja ein Teil dieses Ganzen nicht einmal als ein Teil zu konstituieren. Und das gilt ganz unabhängig von der Frage, ob das Ganze nun ein einzelner Text, ein Kunstwerk sein soll, oder eine Gruppe, ein Korpus von Texten, oder das unendlich verzweigte Gewebe der Diskurse, der intertextuellen Beziehungen, der kulturellen Narrative und Praktiken. Selbst die pedantischste philologische Rekonstruktion eines einzelnen Textes könnte gar nicht umhin, den einzelnen, den einmaligen Text in seiner Andersheit vorauszusetzen, in seinen unerwarteten, überraschenden, Widerstand leistenden Eigenschaften, bis ins nebensächlichste Detail hinein, als ein auf Kommunikation zielendes, aber Kommunikationsanstrengung verlangendes Ganzes. Darum gehört Hans-Georg Gadamer auch dann zu den Vordenkern einer erneuerten Hermeneutik, wenn er mit einigen seiner Postulate weniger in der hermeneutischen Tradition Schleiermachers, Böcks oder Diltheis steht, als vielmehr auf der Seite der Kritiker dieser traditionellen Hermeneutik, etwa mit seinem programmatischen Verzicht auf den Autor, der Bevorzugung eben des Überlieferungsgeschehens gegenüber dem philologisch zu rekonstruierenden Text. Dennoch hat Gadamer aus Diltheis emphatischem Beharren auf dem Grundsatz, dass der Text uns entweder etwas angeht oder in historischer Gleichgültigkeit verschwindet. Auch Gadamer hat aus diesem Grundsatz Beschreibungen des hermeneutischen Geschehens, des Verstehensprozesses abgeleitet, die relevant bleiben, auch unabhängig von seinen umstrittenen, starken Postulaten. Wer übrigens Gadamers eigene Interpretationspraxis beobachtet, denn er hat ja selbst auch Texte interpretiert, der kann beobachten, wie einige seiner Postulate sich dort sang- und klanglos auflösen. Der Autor etwa, den der Theoretiker Gadamer energisch hinauskomplimentieren wollte, spielt für seine Gedichteinterpretationen eine entscheidende Rolle. Besser als Gadamer selbst, aber durchaus im Sinne seines Impulses und sehr brauchbar für meinen Integrationsversuch, hat der französische Literaturwissenschaftler Paul Ricoeur erklärt, worauf es in der hermeneutischen Selbstbesinnung eigentlich ankommt. Ich zitiere Paul Ricoeur: Das, was wir uns als Leser zu eigen machen, ist nicht eine fremde Erfahrung oder eine ferne Absicht, sondern es ist der Horizont einer Welt, auf die sich der Text bezieht. Zitat Schluss. Dass wir einen eigenen Horizont gewissermaßen mitbringen, und dass dieser Horizont in eine Beziehung zu dem Horizont des Textes geraten muss, irgendwie, denn sonst passiert nichts zwischen uns, mir und dem Text. Das heißt so verstanden, noch einmal Ricoeur, dass der Leser sich selbst angesichts des Textes, angesichts der Welt des Textes neu versteht. Dass der Leser sich selbst angesichts des Textes, angesichts der Welt des Textes neu versteht. Diese Textwelt haben wir nur als Sprache. Sie ist konstituiert, kondensiert, überliefert in einer bestimmten Sprache. Sie ist sprachlich geronnene Weltansicht. Im Weiterdenken Gadamers kann es also Ricoeur zufolge keineswegs darum gehen, dass der Text seinem Ursprung gewissermaßen entzogen wird und in die Macht dessen gestellt, der ihn gerade liest. Ich, schreibt Ricoeur, ich will vielmehr sagen, dass die Interpretation der Prozess ist, bei dem die Erschließung neuer Seinsweisen im Lesen dem Leser eine neue Fähigkeit des Selbstverständnisses verleiht. Sein Resümee lautet: Lesen bedeutet das Vermögen, unser Selbstverständnis umformen zu lassen durch neue Welten. Wer also nicht wenigstens hypothetisch die Annahme teilen will, Die Welt sei womöglich wirklich so, wie sie in den Texten erscheint, in diesem oder jenem und in den tausend Welten von tausend Texten. Wer nicht wenigstens hypothetisch diese Spielregeln mitspielen will, der könnte auf die Lektüre eigentlich verzichten. Der Aufklärungsschriftsteller Christian Wilhelm Dohm, Freund Moses Mendelssohns und Vordenker der religiösen Toleranz, der wusste, wie lebenswichtig solche theoretischen Überlegungen werden können. Dieser Aufklärungsschriftsteller Christian Wilhelm Dohm hat in einer sehr schönen Formulierung das Wort Toleranz so erläutert. Toleranz ist die Fähigkeit, in den Standpunkt eines anderen einzutreten, ohne dabei das Selbst für wahr Erkannte aufzugeben. In diesem schönen Satz fällt, so scheint mir, die Bestimmung von Toleranz zusammen mit dem, was Gadamer Horizontverschmelzung nannte. Und wie mir scheint, gibt dieser Satz Doms die bündigste Antwort auf die Frage, wozu eine aufgeklärte Gesellschaft eigentlich die Geisteswissenschaften braucht und was diese Geisteswissenschaften beitragen sollen zur Gestaltung und Entwicklung einer humanen Gesellschaft. Sie schulen, übrigens buchstäblich in der Schule und in der Hochschule, sie schulen und sie praktizieren diese Fähigkeit, in den Standpunkt eines anderen einzutreten, ohne dabei das Selbst für wahr Erkannte aufzugeben. Wer diese für das Zusammenleben und das gemeinsame Überleben wirklich lebenswichtige Fähigkeit erwerben will, muss hermeneutisch lesen und hören lernen und sollte möglichst auch Literaturwissenschaft studieren. Wenn also Hermeneutik heißt, den Text, den einzelnen, einmaligen, unwiederholbaren Text und seine Lektüre zu begreifen als ein fortgesetztes Gespräch und sich an diesem Gespräch zu beteiligen, sich selbst einzubringen, einzumischen, dann wird eine philologisch begründete Hermeneutik, eine hermeneutisch reflektierte Philologie, den einzelnen Text wahrnehmen müssen als Sprechakt einer Person, die als eine nicht bekannte, als eine fremde Instanz vorauszusetzen ist, auch wenn sie der Autor genannt werden kann. Der Philosoph Manfred Frank hat in den Auseinandersetzungen zwischen Gadamer und Derrida einige grundlegende und bemerkenswert aktuelle Gedanken aus Schleiermachers Vorlesungen zur Hermeneutik wieder in Erinnerung gebracht, die vielleicht noch heute hilfreich sein können. Indem er Impulse Friedrich Schlegels aufgreift, fasst Schleiermacher da seine hermeneutischen Grundsätze so zusammen. Jeder Mensch, sagt er, jeder Mensch ist auf der einen Seite ein Ort, an welchem sich die gegebene Sprache auf eine besondere Weise gestaltet. Und die Rede dieses Menschen ist nur zu verstehen aus der Gesamtheit dieser Sprache. Wir könnten hinzufügen, dieser Kultur. Dann aber, andererseits, ist auch jeder Mensch ein stetig sich entwickelnder einzelner Geist. Und seine Rede ist nur vorhanden als ein Akt dieses Geistes. Für uns heißt das, die Welt, die der Text entwirft oder voraussetzt und zu der wir unsere Welt in Beziehung bringen müssen. Diese Welt kann nur verstanden werden als eine, die sich der perspektivischen Wahrnehmung einer Person darbietet. Jeder Weltentwurf im Text, gleich ob explizit entfaltet oder nur implizit angedeutet, jeder Weltentwurf im Text ist zu verstehen immer nur als bewusste Äußerung einer Person angesichts einer Welt. Hier ist Personalität gleichsam Text geworden. Und dies hat Gadamer unterschätzt, wenn er in Wahrheit und Methode gegen Dilthey den Autor hinaus zu komplementieren sucht zugunsten eines anonymen Überlieferungsgeschehens, bei dessen Schilderung man sich immer wieder fragt, wie zwischen solchen Abstrakta einerseits dem Überlieferungsgeschehen und andererseits uns als einmaligen und konkreten Lesern überhaupt jenes Gespräch zustande kommen soll, auf das doch Gadamer zufolge alles hinausläuft. Er hat es damit seinen Kritikern wie E.D. Hirsch leicht gemacht, ihm zu widersprechen und daran zu erinnern, dass das Wort Gespräch eine Begegnung zwischen zwei Personen, zwischen zwei Subjekten bezeichnen müsse. Wenn Hirsch allerdings in seiner selbst mittlerweile kanonisch gewordenen Kritik an Gadamer behauptet, die Bedeutung eines Textes sei nichts weiter und genau das, was sein Autor habe sagen wollen, Punkt, dann verliert Hirsch auf der einen Seite wieder, was er auf der anderen gewinnt. Er gewinnt eine Stärkung der Metapher vom Gespräch, hier der Autor, dort ich. Doch die Art, in der Hirsch das Wort Autor gebraucht, reißt ausgerechnet jene Türe wieder sperrangelweit auf, die Gadamer doch gerade glücklich geschlossen hatte, die Türe zum psychologischen, ja zum biografischen Kurzschluss. Denn die Personalität des Textes ist etwas anderes als die Person hinter ihm. Was also kann es sinnvollerweise bedeuten, einen Text zu verstehen als Sprechakt einer Person angesichts einer Welt, die anders ist als die Welt der Person, die ich bin, der Leser? Es muss wohl bedeuten, dass man den Sprechakt einer Person auch als Sprechakt einer Person akzentuiert. Der einmalige Geist ist nur aus der Sprache, in der er lebt, aber die Sprache, in der er lebt, kondensiert nur in seiner Person so, dass wir sie lesen können. Das war Schleiermachers Einsicht und sie bleibt gültig. Wer im Verstehen des Sprechaktes, der Text ist, absehen wollte von der Personalität dessen, der da spricht, der hätte sich um den wichtigsten Kontext gebracht, aus dem heraus die Äußerung überhaupt wahrzunehmen ist. Wer den einmaligen Sprechakt Text unter ein von vornherein gewusstes Verständnis der Person und ihrer Welt unterordnen würde. Wir kennen unseren Goethe, wir wissen, wie Nietzsche war. Der brächte sich um das Verständnis des einmaligen Textes. Was uns im Bemühen um das Verstehen einer sprachlichen Äußerung interessiert, ist die Person des Sprechenden. Aber nur insofern sie dieser Sprechende ist, dieses sagt, sich so zu einer Welt verhält. Schlechte Hermeneutik ist diejenige, die von vornherein immer schon weiß, was und wie ein Zeitalter war, wie eine literarische oder philosophische Bewegung oder ein bestimmter Autor dachte und sprach. Eine Hermeneutik, die Sätze anfangen lässt, wie die westliche Tradition hat oder der Asiate will. Und die dieses Vorwissen dann im Einzeltext nur noch bestätigt findet. Hermeneutisch verstanden, in diesem strikten Sinne einer auf Schleiermacher zurückgehenden Hermeneutik, kann es mindestens so viele Welten geben, wie es Texte gibt. Ich bin eine Nuance, hat der hier unbedingt zuständige Friedrich Nietzsche geschrieben. Das, was wir das Ich eines Sprechers, eines Schreibers, eines Autors nennen, ist eine Nuance. Nun ist aber dieses Ich, wie wir eben von Stephen Greenblatt hörten, seinerseits schon hervorgegangen aus dem Gespräch mit vielen, vielleicht einer unabschließbaren Kette anderer Ichs. Auch das Ich, dem wir lesend begegnen, ist ja zu drei Vierteln verdaute Tradition. Und die tradierten Ichs, denen das gelesene Ich begegnet, sind ihrerseits wieder drei Viertel verdaute Tradition, fremder, vergangener, verschollener, anonymer Ichs. Und dasselbe gilt für die Ichs hinter diesen Ichs und so ins Unendliche. Hölderlins von Gadamer zitierter Satz, dass ein Gespräch wir sind, erscheint angesichts dieses Umstands nicht mehr als Metapher, sondern als Feststellung eines Sachverhalts, eines vielleicht unheimlichen, vielleicht auch tröstlichen Sachverhalts. Wer als Hermeneutiker einen Text als Äußerung einer Person angesichts einer Welt verstehen will und wer im Verstehen selber mit dem Text reden will, der muss einerseits die unhintergehbare Subjektivität seiner selbst, seiner Fragen an den Text, ja überhaupt schon seiner Hinwendung zu gerade diesem Text und keinem anderen, mitbedenken. Und er muss bereit und in der Lage sein, die fremden Stimmen, die ihm aus dem Text entgegenschallen, im eigenen Kopf hörbar zu machen. Wenn es sein muss, gegen den eigenen Willen, gegen die eigenen Interessen, gegen das eigene Wort. Hermeneutisch lesen lernen heißt, sich dem Zwang aussetzen, die Toten im eigenen Kopf reden zu lassen. Das funktioniert nicht, wenn der Leser vom Text, von der Welt des Textes, von der Person im Text keine Vorstellungen hat, keine Vorurteile, keine Erwartungen, kein subjektiv fragendes Interesse, wenn er keinen Anteil am Text nimmt. Es funktioniert aber auch nicht, wenn der Leser den Text, seine Welt, seinen Autor von vornherein zu kennen glaubt oder sich zurechtmachen will. Der hermeneutische Philologe will also wissen, was für eine Welt das ist, weil er in ihrem Licht seine eigene Welt und sich selbst in ihr, wenn nicht besser, so doch jedenfalls neu und anders verstehen und sehen lernt. Der hermeneutische Philologe will infolgedessen und vor allem wissen, welche Welt es denn eigentlich unabhängig von mir ist, die in diesem spezifischen Text explizit entworfen oder implizit vorausgesetzt ist. Sie sind zwei Seiten desselben Lesers, der hermeneutische Philologe und der hermeneutische Philologe. Und es kann sehr leicht geschehen, dass dazu ein winziges Detail unter die Zeitlupe genommen werden muss, ein Detail, an dem jede aufmerksame Interpretation hängen bleiben müsste und das von allen Eiligeren rasch und hastig abgeschüttelt worden ist. Da ist die Andacht zum Kleinen am Platze. Dabei kommt es nicht auf das Detail selbst an, sondern eben auf den sprachlichen Akt, dessen Besonderheit womöglich an diesem Detail hängt, dem erst dieses eine Detail eine bestimmte Richtung und Bedeutung gibt. Wer es als nebensächlich übergeht, wer gleich ins große Ganze gehen will, in die Weltanschauung des Textes, des Autors, der Epoche, der Gattung, der betreibt nicht nur keine Philologie, sondern der betreibt infolgedessen auch schlechte Hermeneutik. Wer in seiner Beschreibung und Erörterung aber stecken bliebe, der würde nicht nur die Hermeneutik vernachlässigen, sondern auch schlechte Philologie betreiben. Wie Sie bemerken, ich argumentiere für eine alte und einfache These, die es dringend aufzufrischen gilt, nämlich für die unentbehrliche wechselseitige Angewiesenheit von philologischer Detailversessenheit in der Rekonstruktion der Textgestalt und der hermeneutischen Suche nach einem Verstehen des Textes, dass es als eine augenblicksweise Horizontverschmelzung dem Leser erlaubt, die eigene Welt und sich selbst im Licht des Textes neu zu sehen und dem es tatsächlich gelingen kann, ein Gespräch zu führen mit den Toten. Damit haben Sie den theoretischen Hardcore-Trab hinter sich und sind beim zweiten, kleineren Teil. Wenn also dieses hermeneutische Gespräch nur fortsetzen kann auf eine allerdings sich selbst ausdrücklich reflektierende, sich selbst zusehende, sich selbst methodisch bedenkende Weise fortsetzen kann, was als Gespräch bereits in den Texten selbst geführt worden ist, wenn der Hermeneutiker also gewissermaßen der Leser ist, der aufmerksam lauschend eintritt in eine bereits lebhaft redende Gesprächsrunde, die schon vor ihm da war. Und wenn er dabei sowohl sich selbst als auch die Runde aufmerksam beobachtet, wie sieht dieses Gespräch in der Praxis aus? Ein über genau diese Fragen nachdenkender deutscher Dichter hat einem französischen Besucher und Bewunderer Folgendes erklärt. Erst auf Französisch, dann auf Deutsch. Qu'ai-je fait? J'ai recueilli. Mes œuvres sont nourries par des milliers d'individus divers. Mon œuvre est celui d'un être collectif. Il porte le nom de Goethe. Was habe ich denn getan? Ich habe gesammelt. Meine Werke speisen sich aus tausenden unterschiedlicher Individuen. Mein Werk ist das Werk eines Kollektivwesens und es trägt den Namen Goethe. Am 17. Februar 1832 hat Goethe das gesagt, wenige Wochen vor seinem Tod und nicht lange nach dem Abschluss des zweiten Faust. Dass ausgerechnet er, der für die Germanistik so lange, allzu lange als die Verkörperung, der Inbegriff eines voraussetzungslos aus sich selbst heraus schaffenden Originalgenies galt, dass ausgerechnet er sich so als ein Kollektivwesen beschreibt, in dessen Stimme die Stimmen ungezählter Fremder unerkannt mitsprechen, dass er diese Stimmen sich, und da kommt dann das Singular-Ich dieses Kollektivwesens ins Spiel, dass diese Stimmen sich in ihm sammeln und zu einem einzigen Text bündeln sollen, dass also das Kollektivwesen doch die Gestalt eines Ich annimmt und dann den Namen Goethe trägt. Das bedeutet für seinen Besucher, der ihn gefragt hatte, und über hinaus für alle Leser, an die er diesen Satz richtet, einen Appell, eine Leseranweisung. Mein Göttinger Lehrer, der schon einmal erwähnte Albrecht Schöne, ist einer dieser Leser gewesen. Als er sich an die Aufgabe einer philologisch erarbeiteten, kommentierten Ausgabe des Goethischen Faust machte. In dessen Einleitung zitiert er diesen Satz Goethes und macht ihn sich ausdrücklich als eine Leseanweisung zunutze, als eine Art Wegweiser einer philologisch begründeten Hermeneutik. Die penible Rekonstruktion der Textgestalt tatsächlich und mit großem Erfolg bis ins letzte Komma, in die letzte Silbe hinein, wird in dieser mustergültigen Ausgabe zur philologischen Grundlage, von der aus überhaupt erst die Stimmen der tausenden unterschiedlichen Individuen herausgehört werden können und von der aus andererseits die Verflechtung und Komposition dieser tausenden von Stimmen zu diesem einzigen einmaligen Text verfolgt werden kann. Und erst dann, erst im Vollzug dieses langen und geduldverlangenden Prozesses wird dann hörbar, was die Stimme eines Autors namens Goethe sein könnte. Im rekonstruierenden und verstehenden Hören auf die eine Stimme und die vielen Stimmen in ihr, auf die Stimme dieses zugleich singularischen und pluralen Kollektivwesens aber, setzt sich das Gespräch fort. Das Gespräch, das sie sind, setzt sich fort in dem Leser, der nun der literaturwissenschaftliche Herausgeber ist. Tatsächlich, wer die kommentierenden Essays von Albrecht Schöne in seiner Faustausgabe liest, wird Zeuge auch dieses Gesprächs, das er mit den Texten führt. Und indem wir das lesen, haben wir schon begonnen, das Gespräch unsererseits fortzusetzen und so weiter. Nicht immer wird das hermeneutische Geschehen so erregend vielstimmig und so komplex verlaufen wie in diesem Fall. Aber nicht jedes Kollektivwesen ist Goethe. Ganz ausbleiben kann es allerdings nirgends, auch nicht im schematischsten Text der Schemaliteratur. Am lehrreichsten wird es dort ausfallen, jedenfalls für mein Thema des heutigen Abends, wo schon die Texte selbst von sich aus auf solche Vielstimmigkeit angelegt sind, wo sie das Gespräch, das sie sind, hörbar machen, ausstellen, zeigen, wo sie selbst denselben Appell formulieren, den Goethe seinem französischen Besucher mit auf den Weg gibt. Lies mich, verstehe mich, rekonstruiere mich als das Werk eines Kollektivwesens aus den Tausenden von Stimmen, die in einer einzigen Stimme hörbar werden. In solchen Texten tritt am markantesten hervor, was im Begriff des hermeneutischen Gesprächs zusammengefasst ist und was alles sprachliche Verstehen ausmacht und bestimmt. Auch in der Moderne. Wenn T.S. Eliot etwa Anfang der 1920er Jahre eine, wie er das nennt, depersonalisierte Dichtung proklamiert, die befreit sein soll von den Lasten und Konventionen des lyrischen Ich, des Gedichts als einer Selbstaussage. Wenn er eine solche Dichtung proklamiert, dann hat das gewiss auch mit dem zu tun, was in den Lehrbüchern die Sprachkrise der Moderne heißt. Aber diese Proklamation ermöglicht es Eliot auch, eine Dichtung zu schreiben, die auf wahrhaft spektakuläre Weise offenlegt, was es heißt, ein Gespräch zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie das Gedicht kennen, aber vom ersten Vers des ersten Gedichtes in Eliots The Wasteland an hören wir Stimmen, die plötzlich anfangen zu reden. Sie sind auf einmal da. Vielleicht haben sie schon lange geredet, aber wir kommen erst in diesem Augenblick dazu, als Fremde von außen, aus unserer Welt. Wir hören Stimmen, die ebenso plötzlich wieder verstummen, die unterbrochen werden von anderen Stimmen oder Sprechweisen, Stilniveaus, Diskursen, Codes, Formen der Versrede. Nicht nur Individuen scheinen hier durcheinander, miteinander, aneinander vorbeizureden, sondern auch Kollektive, Schichten und Klassen, ja ganze Epochen. Literarische Texte und einzelne Figuren weit voneinander entfernter Jahrhunderte. Namenlose Alltagsrede irgendwo in einer Kneipe aufgeschnappt. Rasch identifizierbare alte literarische Freunde und anonyme, unverständliche Unbekannte. Sie alle begegnen, bestätigen, bestreiten einander, wiederholen unbemerkt Textfragmente von anderen, die zuvor geredet haben, und fügen eigenes hinzu. Und nach wachsen sie zusammen zu einem einzigen Menschheitschor, einem Chor der Toten im Wüstenland, im Wasteland, einer toten Welt, zu der auch der Dichter selbst zu gehören scheint, der zwischendurch nämlich selber als eine der Figuren hörbar wird und der doch ihre aller Stimmen in der seinen hörbar macht. Das, scheint mir, ist Eliots modernistische Variante des goethischen Kollektivwesens, das zugleich auftreten kann als das Ich eines Autors unter seinem Namen. Und dieses Werk hat, so kurz es mit seinen 5 Gedichten ist, nicht weniger philologische Kommentare und hermeneutische Verstehensbemühungen ausgelöst als Goethes Faust. Auch hier also eine Dichtung als ein Gespräch, das in unserer Leseanstrengung, unserer hermeneutischen Verstehensbemühung beschrieben, expliziert und fortgesetzt wird. Ein drittes und letztes Beispiel darf nicht fehlen. Nicht nur, weil es Eliot in unserer Zeit auf verblüffende Weise weiterentwickelt hat, sondern weil es zu unseren Ausgangsüberlegungen an den Anfang zurückführt. I've been conjuring up all these long dead souls from their crumbling tombs, heißt es in einem 2006 erschienenen Text. Ich habe all diese längst toten Seelen heraufbeschworen aus ihren zerfallenden Gräbern. Bob Dylan singt das auf dem Album Modern Times. Und in der Tat haben Bob Dylans Lieder, die für mich zum Gegenstand einer jahrelangen philologischen und hermeneutischen Anstrengung geworden sind, in der Tat haben sie etwa seit dem Jahr 2000 das lyrische Ich so weit hinter sich gelassen wie die depersonalisierte Lyrik Eliots. Auch diese Songs werden bevölkert von Rollen-Ichs, die sich für die Dauer eines Songs, vielleicht auch nur einiger Verse, ihren Erinnerungs- und Gedankenassoziationen, ihren Weltfragmenten überlassen und die gewissermaßen, während sie singen, gar nicht wissen, dass wir ihnen zuhören. Nur gelegentlich geben Überschriften Rollenhinweise oder Sprecheranweisungen, zum Beispiel im Working Man's Blues auf demselben Album 2006. Aber schon wenn das Lied des Arbeiters, das dieser Titel ankündigt, mit dem sonderbaren Zusatz versehen ist, Number Two, dann öffnet sich das Ich dieses einen Arbeiters, Sprechers, in eine Vorgeschichte, dann öffnet sich das eine Ich in die vielen Ichs, so wie ja auch der Albumtitel Modern Times den Titel eines Films von Charlie Chaplin zitiert. Wo ein Working Man's Blues Nummer 2 ist, da muss es auch eine Nummer 1 gegeben haben. Und die kennt in den USA jedes Kind. Working Man's Blues ist ein Klassiker der modernen Country Music und er wurde geschrieben von dem Country-Sänger Merle Haggard. Dylans Song bietet seine genaue Kontrafaktur. Wenn das alles wäre, würde es nicht lohnen, den Song hier als letztes Beispiel anzuführen. Aber seit dem Erscheinen dieses Albums haben philologische Spurenleser und Thomas Steinfeld hat in einem Buch zur Geschichte der Philologie die Popfans sehr überzeugend als die letzten wirklichen Philologen beschrieben. Also seit dem Erscheinen des Albums haben die philologischen Spurenleser immer neue Belege dafür zusammengetragen, wie in diesem Song und anderen unmarkierte Fragmente aus Stimmen Amerikas und anderer Kulturen weit über das 20. Jahrhundert zurück den Raum, die Welt dieser Songs ausdehnen in sehr weite Zeiträume hinein. Die Ursprünge dieser Zitate sind ebenso überraschend wie die Eliot'sche Kombinatorik, der Bob Dylan sie unterwirft. Unschwer sind die musikalischen Idiome und die Schablonen der populären Musik wiederzuerkennen, der anonymen Song-Poetry, die Fragmente aus Blues- oder Country-Songs, aus englischen Balladen oder amerikanischen Kinderreimen. Doch die philologischen Spurenleser lassen sich nicht täuschen. Das Werk des Kollektivwesens fängt mit solchen Reminiszenzen erst an. Was könnte, werden Sie denken, besser in die Welt der Country- und Western-Songs eines Working Man's Blues passen? Als beispielsweise der Vers »The place is ringed with countless foes« »Da, wo ich bin, da ist es umzingelt von zahllosen Feinden« oder »No one can ever claim that I took up arms against you« »Niemand wird behaupten können, dass ich die Waffe auf dich gerichtet habe«. Und wem kommen nicht sogleich die vertrauten Filmbilder des Wildwest-Saloons in den Sinn bei den Versen »I'm all alone and I'm expecting you to lead me off in a cheerful dance«. So haben viele gehört und gelesen, Schlechtes verstehen. Denn wer beschreibt die Überraschung von Kritikern, wie dem britischen Autor Cliff Fell oder dem in Harvard lehrenden Altphilologen Richard Thomas, als sie in ihren lateinischen Bibliotheken auf die Vorlage stießen, aus der genau diese Wendungen und Halbverse wortgetreu hineinreden in Dylans Working Man's Blues. Es ist Peter Greens 2004 erschienene Übersetzung der Exilgedichte, die Ovid aus dem Exil am Schwarzen Meer Jahr um Jahr ins Rom des Kaisers Augustus schickte, die hier mitsprechen. Ovids Verse aus dem Exil sind in Dylans Song in solcher Weise einmontiert, dass sie auf verwirrende Weise verschmelzen mit den englischen Arbeiterliedern und den amerikanischen Country-Phrasen. Ovid schickt seine Verse, so heißt es in der englischen Übersetzung, Ovid schickt seine Verse aus The Last Outback at the World's End. Mit diesem Vers schließt wörtlich Dylans Album Modern Times. Beyond here lies nothing, lautet eine andere Ortsangabe Ovids. Und mit diesen Worten beginnt das nächste Album von Bob Dylan. Aber da ist der Schauplatz dann ein Grenzort zwischen Texas und Mexiko. Eine von allen Westernmythen verlassene Cowboy-Welt. Die Songs und die Tristien. In der Sprachwelt dieser musikalischen Poesie gehen sie unmerklich ineinander über. Bei Bob Dylan hat Ovid den Blues. Und der Blues hallt durch die Gewölbe der römischen Antike. Was hat dieser Fall mit unserem Thema zu tun, außer dass er ein weiteres Beispiel für eine Dichtung als Gespräch unerkannter Stimmen gibt? In einem Interview, das Bob Dylan 2009 über diese Kunst geführt hat, mit dem Journalisten Bill Flanagan, erkundigt sich der Fragende mehrmals nach den, wie er sagt, Figuren, die in diesen Songs reden. Figuren? Ausgerechnet hier widerspricht ihm der Dichter der Vielstimmigkeit auf eine Weise, die uns hermeneutisch gewitzte Hörer nun nicht mehr überraschen wird. Wait a minute, sagt er. The people in my songs are all me. Die Leute in den Songs sind alle ich. Wie eigenartig dieser Gebrauch von Singular und Plural ist, bemerkt man, wenn man die Gleichung umkehrt, was man mit Gleichungen ja machen darf. Me are all the people in the songs. Es klingt wie Walt Whitmans Vers I contain multitudes. Es klingt beinahe wie me the people. Es klingt wie das goethische Kollektivwesen. Und tatsächlich, glaube ich, setzt Bob Dylans sehr zeitgenössischer Satz genau die theoretischen Überlegungen voraus, von denen heute Abend die Rede war. Vermutlich hat Dylan die Namen Schleiermachers, Gadamers oder Derridas nie gehört. Aber seine Gedanken sind dieselben. In der Stimme dessen, der hier ja wirklich buchstäblich als ein Sänger, Dichter zu Gehör kommt, in dieser Stimme kommen die Stimmen der vielen zu Wort, der Tausenden unterschiedlicher Individuen, eines Menschheitschors wie bei Eliot. In the wasteland of my mind, heißt das bei Dylan. In dem, was dieser Chor sagt und was die vielen Einzelnen in ihm durcheinander und gegeneinander rufen, singen, sagen, schreien, seufzen, flüstern, findet der Hörer ausgesprochen, was ihm fremd und neu ist oder was er wiedererkennt, was seine Welt angeht. If you have those kinds of thoughts and feelings, you know where this person is, erklärt Dylan dem verblüfften Journalisten. Wo denn, sagt er, wo denn befindet sich also der Sänger? In Rom oder in Texas? Oder in einem anderen Ort? Dylans Antwort: He is right where you are. If you don't have those thoughts and feelings, then he does not exist. Er ist da, wo du bist. Das heißt, erst im Hören und Lesen tritt aus den sprachlichen Bewegungen des Kunstwerks ein Ich hervor, das kollektiv und eins ist. All me. Im selben Interview wiederholt Dylan einen Lieblingsgedanken seiner letzten Jahre und auch der kommt uns nun sehr bekannt vor. Es ist die Vorstellung, dass die Stimmen der Toten um uns her unerlöst darauf warteten, dass wir sie in unserer Stimme hörbar machen. I began with the desire to speak with the dead, hatte es bei Stephen Greenblatt geheißen. Sie erinnern sich. Und er hat hinzugefügt, I could only hear my own voice, but my own voice was the voice of the dead. Everyone contains some fragments of lost life, full of the will to be heard. Das war Greenblatt, der Theoretiker. Im Interview zu seinen Songs erklärt Bob Dylan nun jüngst: The air is filled with rambling ghosts and disturbed spirits. It is as if they were cut off in their prime, as if they were wanting to tell somebody something. Die Luft voller Stimmen, die Bibliotheken voller Stimmen, die darauf warten, endlich reden zu dürfen. Wo diese Stimmen hörbar gemacht werden mit der Sprache des Gedichts und dann daraufhin und in Auseinandersetzung damit mit dem ganzen Reichtum des philologischen Instrumentariums, das wir uns erarbeitet haben. Da beginnt das Gespräch, das wir Hermeneutik nennen. Solange dieses Gespräch weitergeht, hat die Literaturwissenschaft eine Aufgabe und eine Zukunft. Danke.
Sie hörten den Göttinger Literaturwissenschaftler Heinrich Detering im Rahmen der Ringvorlesung zum 275. Jubiläum der Universität Göttingen sprach er über die Zukunft der Literaturwissenschaft.